Ich hatte immer irrsinnig Angst, live im Fernsehen zu singen. Das war für mich wirklich auch so etwas, so ein Geschenk. Also ich fürchte mich jetzt auch viel weniger davor, in einer Show einmal live zu singen. Erstens, was ziehe ich an? Wie sehe ich aus dabei? Was habe ich für eine Frisur? Wie schminke ich mich? Was mache ich für ein Gesicht? Es fällt alles weg.
War das heute ein tolles Emotionskino, oder?
Wirklich.
Ein Duell unter den wahrscheinlich besten Sängerinnen Österreichs.
Ja, und darüber wollen wir heute und natürlich über noch ganz viel mehr in unserem Podcast sprechen, der Masked Singer, das Hintergrundgespräch mit der Geistergräfin.
Heute am Mikro quasi direkt aus der Vor-Entertainment-Abteilung mein grandioser Kollege Manuel Pammer.
Danke für die Komplimente, weil neben mir sitzt mein Chef, der Unterhaltungschef von Puls 4, Patrick Schubert.
Ja, und wir zwei kannten die Identitäten unserer Promis und durften in den letzten 10 Monaten gemeinsam mit einem wahnsinnig tollen Team die verrückteste und liebenswerteste Show der Welt produzieren. The Masked Singer Austria.
Und eine der Personen, die uns auf dieser Reise mitbegleitet haben, die sie ganz groß gestaltet haben, sitzt jetzt vor uns. Die Rede ist von der wundervollen, schaurig schönen Geistergräfin. Hallo Nina Proll.
Hallo. Danke Hi, Nina. Für diese schönen Worte.
Ich muss ehrlich sagen, Nina, ich kenne dich schon seit ganz vielen Jahren, du bist eine wunderbare, exzellente Schauspielerin, aber dass du so singen kannst, ich habe das nicht gewusst.
Danke dir. das war wahrscheinlich auch letztlich das ausschlaggebende Argument oder der Grund, warum ich mir dann gedacht habe, ich mache mit, weil ich mir gedacht habe, wahrscheinlich geht es vielen wie dir, die wissen nicht, dass ich singe und das ärgert mich dann immer wieder, weil ich ja schon seit 20 Jahren singe. Ich habe ja mit Musical angefangen und war immer der Meinung, singen ist eigentlich das, was ich am besten kann. Warum sieht das niemand?
Ja, und jetzt gerade hast du es gezeigt. Wir haben ja jetzt gerade das Finale gesehen von Masked Singer Austria. Du warst dabei mit einer ganz eigenen Version von Cry Me a River.
Ja.
Auch die haben wir natürlich mitgebracht und hören jetzt mal rein in Cry Me a River.
Ja.
Oh.
Wahnsinn.
Oh, ich bin schon wieder
mit vollem Druck und Kraft und dann diese sanften Töne. Wenn du das jetzt so hörst, man sieht, dein Gesicht strahlt, das heißt, du bist auch selbst mit der Leistung zufrieden.
Ja, oh ja, eigentlich schon. Und das ist einfach so eine geile Nummer. Das ist relativ schnell, habe ich in meiner Fantasie gewusst, dass ich das im Finale singen möchte. Sollte ich ins Finale, also wenn ich es ins Finale schaffe, habe ich mir gedacht, das muss eine ganz pompöse, hochdramatische Nummer sein. In dem Stil, also mit Big, am liebsten wäre es mir natürlich mit Big Band gewesen, aber in dem Sound einer Big Band, weil das ist einfach die Musik, die mir am allerbesten gefällt.
Warum haben wir so lange warten müssen? Du könntest ja mit so einem Gesang kannst du die Stadthalle füllen. Warum?
Nein, das stimmt nicht.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Stadthalle nicht füllen, wenn du auf der Bühne stehst und sowas singst.
Ich weiß es nicht, das sieht man ja ganz oft auch bei diesen Casting-Shows, wenn man sich anschaut, The Voice of Germany oder Starmania oder wie diese ganzen Shows heißt, Deutschland sucht den Superstar. Ich meine, das sind alles unglaubliche Talente und Sänger, was auf der einen Seite irrsinnig toll ist, wenn man sich dacht, wow, Wahnsinn, wie die singen, und auf anderer Seite sind diese Shows für mich dann oft so deprimierend, weil ich mir denke, warum kann man daraus nichts machen? Warum so viele, die diese Shows gewinnen, werden trotzdem nicht erfolgreiche Sänger? Obwohl sie so wahnsinnig gut singen. Und jetzt bin ich 20 Jahre im Business. Ich kann dir immer noch nicht sagen, woran das liegt. Also, das bleibt letztlich ein Geheimnis, warum jemand wirklich erfolgreich ist oder sozusagen Weltkarriere macht, wie der Falco oder der Grönemeyer und andere, die genauso gut singen vielleicht oder sogar noch besser, denen gelingt es nicht.
Ja, in was du erfolgreich bist, ist auf jeden Fall das Schauspiel. Das ist dir eindeutig gelungen, deine tolle Karriere hinzulegen. Und das hat man vielleicht auch bei der Geistergräfin spüren können, weil die hast du ja auch super verkörpert. Auch wenn Elke dich natürlich in der allerersten Sekunde, glaube ich, erkannt hat.
Stimmt, ja. Nach vier Sekunden, glaube ich, habe ich ihn im Gesicht schon gesehen.
Ja, wie viel Nina Proll steckt jetzt in der Geistergräfin?
Also ich habe mich sehr identifizieren können mit diesem Kostüm. Es war mir auch wirklich ein inniger Wunsch, kein Kuscheltier auf der Bühne darstellen zu müssen.
Ach, du wolltest ja, stimmt, du wolltest ja gar kein Tierkostüm haben, du wolltest unbedingt
ich wollte unbedingt irgendwas, entweder was Unheimliches oder was irgendwas Science-Fiction-mäßiges aus einem Roboter, es ist alles für mich in Ordnung, aber Kuscheltier, ich weiß nicht, das da habe ich mir gedacht, nein, das schaffe ich mit meinem Ego irgendwie nicht.
War das zu unspannend, weil es so ein süßes Kuscheltier zu spielen? Hast du die Herausforderung gebraucht, irgendwas Spannenderes zum Leben zu erwecken?
Ich weiß es nicht. Ich wollte obwohl es natürlich auch vielleicht völlig falsch ist, weil man mit einem Kuschelkostüm oder so wie das Yeti-Kostüm, was ja wahnsinnig süß aussieht und da fliegen dir natürlich sofort die Herzen zu, wenn du irgendwie auch so süß aussiehst. Also das kann man natürlich auch so oder so sehen, aber für mich war es irgendwie die größere Herausforderung und vielleicht einfach auch für mein Wohlbefinden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte irgendwas, was mir ein bisschen in der Persönlichkeit entgegenkommt und ich möchte mich eben nicht als Kuscheltier sehen, sondern dann sehe ich mich doch lieber als etwas Unheimliches, vor dem man sich vielleicht ein bisschen fürchtet oder wo man ein bisschen mehr Respekt hat. Das kommt mir dann auf der Bühne, fühle ich mich in sowas dann wohler.
Sag Nina, kannst du dich noch erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben?
Ja, natürlich.
In einem Szene-Café, genau. In einem Hinterzimmer. Damals habe ich dir versucht, sozusagen, erstens einmal, ganz die erste Hürde ist bei dem Format für uns, aus unserer Sicht immer wieder diese Verschwiegenheitserklärung. Mhm. Wir dürfen nicht sagen zu diesem Format, bevor da die Unterschrift drunter steht, weil einfach Verschwiegenheit alles ist.
Yeah. Ja,
wenn einer spricht, dann wird alles zerstört. Was hast du dir damals gedacht? Ganz ehrlich, du warst ja nicht sofort, ich habe leider Gottes, ich habe gehofft und habe mein Bestes gegeben,
ja.
Aber ich habe kein Go bekommen und, ja. Und ich möchte heute die Gelegenheit nützen. Was hast du dir damals gedacht, dass ich gesagt, hey, was will der Wahnsinnige da?
Ja, oder, genau. Ja, das habe ich mir gedacht. Nein, es war so, zuerst kam die Anfrage ja per Mail an die Agentur und ich kriege ja fast wöchentlich oder sagen wir monatlich Anfrage für irgendwelche Shows im Fernsehen, egal ob öffentlich-rechtlich oder Privatfernsehen. Immer wieder denken sich irgendwelche kreative Menschen irgendwelche Shows aus.
Ich glaube, sie spricht uns an, Patrick.
Ich glaube nicht, sie hat dich angeschaut.
wo man dann mitmachen soll oder kann und das als Plattform vielleicht nützt für das, was man eigentlich macht, nämlich Schauspielen oder eben in meinem Fall auch meine Konzertprogramme natürlich verkaufen. Und ich bin immer am Abwägen, dass ich sage, okay, was bringt's mir? Was habe ich davon? Also abgesehen davon, dass ich mein Gesicht ins Fernsehen halte, aber das per se bringt ja noch nichts. Also ich muss ja irgendwas damit auslösen, entweder dass sich jemand ein Ticket kauft fürs Konzert oder meinen Film anschaut oder irgendwas, weil sonst nur damit ich im Fernsehen bin, diese Zeiten sind bei mir vorbei. Das war vielleicht mit 20 so, dass du sagst, ja, da kann ich ins Fernsehen kommen und dann sieht mich wer vielleicht und dem gefall ich dann. Das ist ja bei mir nicht mehr der Fall. Also dazu bin ich ja zu lange dabei. Also ich denke mir immer, und ich habe diese Anfrage gelesen und mein erster Reflex war, nein. Also erwachsene Menschen ziehen sich komische Kostüme an und singen dann Welthits. Und man gedacht, was ist das für Blödsinn?
Die perfekte Zusammenfassung von der Masksinger. Die perfekte Zusammenfassung von der Masksinger.
Und ich habe mir gedacht, was habe ich davon? Also ganz banal. Ja, es sieht ja niemand, dass ich's bin. Also das war irgendwie so, mal wochenlang bist du in diesem Kostüm und keiner weiß, dass du es bist. Ich habe mir immer gedacht, das bringt mir ja nichts. Und dann habe ich dich, dann war der Termin mit dir und du warst
mit
so
Patrick,
mit dir, Patrick. Und
ja.
Du hast so total gesprüht vor Begeisterung. Und ich habe mir gedacht, interessant. Also ich schaue mir das noch einmal an, was das, also ich schaue mir das im Internet an, was das ist. Und dann, fairerweise muss ich sagen, der Herbert Fechter, der ja mich musikalisch managt, hat dann ein eindringliches Gespräch mit mir geführt und hat gesagt, Nina, die Leute wissen nicht, wie gut du singen kannst, wie du singst, dass du singst überhaupt. Viele wissen das nicht. Ich kenne dich von Vorstadtwerber, vom Hinterholz 8, von diversen, von Anna fucking Molnar und so weiter, aber die wissen nicht, dass du singst. Das ist jetzt für dich die Chance, einem großen Publikum zu zeigen, dass du, wie du singen kannst. Und dann haben wir gedacht, er hat eigentlich recht. Ich muss nur diese 6 Wochen irgendwie überleben und überstehen. Aber dann sieht ja jeder, dass ich's war.
Ja, vor allem gerade diese Zeit, die muss ja für dich schwierig gewesen sein zu planen. Du hast ja eine Unzahl an Projekten parallel laufen. Du bist, glaube ich, andauernd auf irgendwelchen Drehs, Fernseh-, Filmproduktionen, Interviews und natürlich auch deine Konzerte. Mhm. Wie hast du das geplant gehabt, dass du das alles unter einen Hut bringst mit der Masked Singer?
Ja, also es war de facto so, dass ich in diesem ersten Zeitraum, wo diese Show stattfinden sollte, eigentlich nicht wirklich viel andere Termine hatte. Das kam dem auch noch entgegen. Also ich musste jetzt nichts absagen, damit ich die Show machen kann. Das war auch ein Grund, der dazu geführt hat, wenn ich jetzt irgendeinen tollen Film gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Oder das wäre dann einfach nicht gegangen. Aber das hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass ich mir dachte, eigentlich wäre das so, spricht jetzt zeitlich nichts dagegen. Die Schwierigkeit für mich war eindeutig das Geheimhalten vor anderen Leuten, vor meiner eigenen Familie, vor meinen eigenen Kindern und Stiefkindern, meiner Mutter, meinem Bruder, enge Freunde, die mich natürlich gut kennen und wissen, wie ich singe, die natürlich sofort mich erkennen. Wie mache ich das mit denen? Also entweder sind sie gekränkt, weil ich sie belüge, oder sie wissen es dann, wenn ich sie, also dieser Konflikt hat mich fertig gemacht.
Du hast ja einen, also dein Mann war ja auch involviert, der war damals beim Erstgespräch dabei, mit dem hast du dich ja austauschen können. Also der war ja sozusagen genau. Der Einzige, der
ja, hat auch diese also Verschwiegenheitserklärung auch unmöglich unterschrieben. Gewesen. Also ich kann ja nicht meinem Mann jede Woche sagen, ich fahre jetzt am Donnerstag weg und komme erst am Sonntag, aber
das haben wir auch relativ schnell begriffen, dass es nicht geht.
Nein, das wäre unmöglich gewesen. Ja.
Das ist klar. Ja. Aber hat es da interessante Erlebnisse gegeben, lustige Erlebnisse, dass dich dann nach einer Show jemand kontaktiert hat?
Natürlich.
Das bist du. Erzähl.
Ja, ständig.
Also sorry, dass wir dich zum Lügen motivieren mussten.
Das ist ja die Schwierigkeit. Das hat mir schon nach der ersten Show hat mir geschrieben, der Adi Weiß, meine beste Freundin Barbara, paar Kolleginnen, du bist das. Gut hast gesungen. So.
Was hast du zurückgeschrieben?
Ich habe einfach nicht geantwortet. Ich wusste, egal was ich schreibe, es verrät mich.
Ja.
Ich habe einfach gar nicht geantwortet, was auch verräterisch ist. Aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, was ich antworten soll. Also durchaus hätte ich es nicht bekommen. Kopf in den Sand. Ja. Und dann halt natürlich der Dominik Heinzel, der auch überzeugt war, dass ich es bin und mich dann nach dem Sommergespräch das haben wir uns getroffen wegen dem Schnitt und er hat mir das gezeigt und dann hat er gesagt, warte, ich wollte dir noch was zeigen. Und ich habe mir gedacht, er will mir irgendeinen alten Beitrag zeigen, den er mit mir gemacht hat und filmt mich aber dabei mit dem Handy und hat mich gefilmt und auf einmal kommt ein Zuspieler von der Masked Singer, von der Geistergräfin und wie er hat auch irgendeine Sendung gehabt, wo er Jury spielt und ratet, wer das ist. Und was sagt, das bist du, ne? Das sag jetzt, dass du das bist. Und ich so, ich kenne diese Sendung nicht, ich weiß nicht, was soll das sein? Und er,
exzellentes Verhalten. Ja,
super Schauspielerin, oder?
Das heißt, du hast die Geheimhaltung perfekt eingehalten. Jetzt redest du schon so aus der Sicht, dass da gab's ganz viele Herausforderungen am Anfang. Wann hat dich dann so dieser Zauber von The Masked Singer gepackt?
Nach der ersten Sendung. Also eigentlich wirklich erst, dann kam ja noch dazu das Coaching, dann kam ja der Coach Siri.
Es ist ein richtiger Mensch, möchte ich nur auf den Zuhörern sagen.
Ein echter Mensch.
Siri. Kein Ahnung, was dazugehört.
Genau. Die kam angereist zu mir nach Tirol Und das war auch schon die nächste Schwierigkeit, dass ich bei mir war noch nie ein Gesangscoach in Tirol. Ich nehme seit 15 Jahren keinen Gesangsunterricht mehr. Plötzlich habe ich meinen Kindern erklärt, ich nehme jetzt wieder Gesangsunterricht und da kommt jetzt jemand, der bringt mir Singen bei und so. Und der, wer ist Siri? Ah, mein Sohn hat gewusst, er hat sich gefreut, er dachte, endlich weiß er, wie Siri aussieht.
Also und Siri hat jetzt ein Gesicht.
Und das war aber auch etwas, wo ich am Anfang noch skeptisch war, weil ich mir irgendwie dachte, boah, jetzt kommt ein Coach und der wird mir jetzt erklären, wie ich diese Töne singen muss. Und ich war irgendwie ein bisschen widerwillig, weil ich denke mir immer, nein, ich weiß schon, wie ich das machen will und ich kenne meine Stimme selber am besten. Und
war das dann auch genauso, wie du es dir vorgestellt hast?
Nein, und es war dann eigentlich super, weil die mir tatsächlich was sagen konnte und weil mir das tatsächlich geholfen hat, an den Songs zu arbeiten und welche Tonlage nimmt man und wie setzt man die lauten Töne an oder wie ist die Dynamik im Song, wie teilt man sich die Energie ein. Und das hat mich wieder ein bisschen so zurückversetzt in meine Musical-Schulzeit, wo du ja nichts anderes machst, als dich mit Songs und mit der Interpretation zu beschäftigen. Und ach, das hat mir dann eigentlich am meisten Spaß gemacht, die Arbeit mit der Siri, weißt du, so an dem Song zu tüfteln und zu schauen, wie kann man noch das Letzte rausholen aus diesen 1,5 Minuten, die man da hat. Du hast ja immer nur, weißt du, die Sendung, das dauert 3 Stunden und 2:50 ist für dich warten.
Ja.
Und dann hast du 10 Minuten, wo du alles geben kannst und musst und die musst du nutzen. Und das ist halt so, und da musst du dich irgendwie hinbringen mental, dass du diese Wartezeit und das Ganze davor mit den Proben und Kostüm und jetzt Soundcheck und dann mit Kopf und ohne Kopf und dass du sagst, aber im entscheidenden Moment, wenn du dann auf die Bühne gehst, dann muss es passen. Und
Es hat Magic. Es hat immer gepasst.
Das ist Magic, ja.
Aber es hat immer gepasst. Das war wirklich perfekt.
Danke.
Sag, Nina, dieses nichts weiter sagen ist ja das eine bei dem Mask Singer, aber vor allem dieses Verkleiden und dann auf die Straße gehen, wenn man zum Beispiel anreist ins Studio.
Ja, ja.
Ich kann mich da erinnern, wir haben uns des Öfteren getroffen an geheimen Orten bezüglich Kostümanprobe. Mit einer Riesenhaube, mit einer Riesenbrille. Yeah. Also niemand wäre da auf die Idee gekommen, wer da dahinter steckt. Mhm. Selbst wir haben uns gefragt, ist das die Nina? Da bin ich mir jetzt unsicher.
Ja, ich habe es nur vermutet, weil dann doch zu sehen war, die Einzige, die da auf der Straße die dicke Wollhaube und Sonnenbrille hat.
Ist das Verkleiden, ist das auch ein Reiz an dieser Show? Dieses Versteckspiel, wir haben sie alle als Kinder mal gespielt.
Ja, sicher ja auch. Es ist, auf der anderen Seite ist es auch etwas, wo du sagst, das war am Anfang eher so ein Ding, dass ich mir dachte, boah, ist das mühsam, ja. Also, und außerdem habe ich mir oft in den Hotels, habe ich mir gedacht, also unauffälliger wäre es, ohne diese Kapuzen und die Masken dort reinzugehen. Weil wenn wir da kommen mit dem Don't Speak, Don't Talk to Me und mit der silbernen Gesichtsmaske, natürlich schaut dann jeder her. Aber wenn ich jetzt einfach privat ins Hotel eingecheckt hätte, wäre es wahrscheinlich unauffälliger gewesen.
Ja, sag das nicht.
Aber okay. Ich meine, dazu kam natürlich auch noch die Corona-Zeit. Das kam noch erschwerend dazu, dass du sagst, du musst den Leuten oder der Familie erklären, warum du ausgerechnet jetzt ins Ausland reist oder weg musst. Also da musst du ja noch absurdere Gründe finden. Oder keine Ahnung, oder du lügst halt und erfindest was anderes. Aber also das hat mich fertig gemacht. Und
tut uns leid, aber es gehört irgendwie dazu.
Sein. Aber und das wollte ich sagen, also am Anfang habe ich das sehr mühsam gefunden. Mit der Zeit entwickelt das aber einen Reiz und irgendwann findet man sogar Gefallen daran. Ich glaube, so muss es mit der Burka sein. Als wenn man irgendwie als Mädchen irgendwie dann mit 14 muss man dann die Burka aufsetzen oder den Schleier. Und am Anfang denkt man sich vielleicht, das ist mühsam, aber irgendwann, es ist natürlich, es bietet einen gewissen Schutz. Keiner kann dich sehen, aber du kannst alle sehen. Und das gibt dir eine gewisse Überlegenheit. Also du weißt etwas, was die anderen nicht wissen. Und es hat auch einen Reiz, sage ich mal so. Ja.
Na, Burka hast du ja nicht getragen, trotzdem warst du voll verschleiert.
Ja.
Die Geistergräfin, das war ja schon eine Figur, die war schwierig erstmal zu erfassen. dieses mhm. ich würde jetzt mal sagen, puppenhafte Gesicht, das war ja, wie wir schon vorher gesprochen haben, nicht gleich die schönste oder liebevollste Figur. Mhm. Wieso hast du dann doch die Figur gewählt?
Naja, gewählt ist gut. Also es kriegt ja auch jeder, so viel wählen kann man ja auch nicht als Darsteller, wenn man sich bereit erklärt, damit zu machen. Es wird einem ja schon noch ein bisschen sozusagen auch aufs Auge gedrückt, oder man muss ja auch das Kostüm, soweit ich das verstanden habe, oder hätte ich auch ein anderes nehmen können?
Nein, du hast das ja genommen, du hast es verkörpert.
Ja, genau. Du hast gesagt, du wolltest kein Tier.
Ich wollte kein Tier,
weißt,
und dann habe ich das
viele Tiere gehabt.
Ich war ja, genau, aber also als ich es gesehen habe, war ich eigentlich sofort begeistert, habe sofort was anfangen können damit und habe auch das Gefühl gehabt, da kann man auch dann sozusagen, muss man natürlich Songs auch auswählen, die dann zu diesem Kostüm passen. Mhm. Also und das ist ja auch der Reiz oder das Spannende dran, und war ja dann auch in der Besprechung, welche Songs kommen in Frage, in welche Richtung sollen die gehen. Sie sollen einerseits nicht jedes Mal das Gleiche sein, aber sie müssen alle irgendwie zu der Geistergräfin passen. Also sie müssen vielleicht was Unheimliches haben oder was Mystisches, und dann haben wir geschaut, okay, vielleicht kriegt sie noch was Trauriges oder vielleicht kriegt sie was Roboterhaftes und vielleicht kriegt sie dann noch auch was Aggressives. Also, aber eben, man konnte jetzt kein Lied aussuchen wie I'm a Barbie Girl oder so. Das hätte einfach nicht gepasst.
Dabei weiß ich ja noch, wir haben uns ja intensiv, wie du sagst, mit der Musiksuche auseinandergesetzt. Mhm. Und auf deiner ersten Liste, da ist ja tatsächlich alles gewesen. Ich kann mich erinnern von Bowser, was du Liebe nennst, bis hin zu Elvis Presley, Heartbreak Hotel, da war alles dabei.
Es war alles.
Musikalisch, hast du das alles auf Lager?
Nein, aber ich könnte es lernen. Also ich denke mir schon, da habe ich auch den Ehrgeiz, oder da hätte ich auch den Ehrgeiz gehabt, dass ich sage, auch ein Stil, der mir jetzt per se nicht so liegt, aber könnte ich mir aneignen. Mhm. Oder da hätte ich dann den Ehrgeiz, es mir anzueignen und mich dann so lange damit zu beschäftigen, bis ich es drauf habe. Oder ich gehe halt auch immer sehr über den Text. Also für mich ist immer der Text das die Basis, und ich muss den, und ich schreibe, ich habe auch eine eigene Art, mich dann vorzubereiten. Also ich lerne das Lied einmal zuerst nur über den Text. Ich zuerst kopiere ich mir den Text raus aus dem Internet oder wo ich ihn halt finde, oder du schickst ihn mir. Ja. Dann schreibe ich ihn mit der Hand ab. Meistens war der ja Englisch. Und dann übersetze ich ihn auf Deutsch und schreibe ihn noch einmal mit der Hand auf Deutsch.
Wahnsinn.
Und
damit es sozusagen total ins Blut übergeht.
Genau, damit ich auch wirklich die Bedeutung von jedem Wort kapiere, damit ich bei jedem Wort Wahnsinn. Weiß, was es heißt.
Jetzt weiß ich endlich, wie man das wird. Das ist ja irre, was du für eine harte Arbeiterin bist.
Naja, also, und dann, es ist jetzt auch, das habe ich immer schon, das habe ich in der Musicalschule so gelernt, und das mache ich immer noch so.
Wow.
Und dann tust du natürlich, und dann lernst du nur, dann singe ich ihn eigentlich nur noch so, wie er gesungen gehört. Also nur noch so, wie er im Original ist, oder wie ich ihn interpretieren möchte. Und dann arbeitest du ja mit dem Coach an den schwierigen Stellen sozusagen. Mhm. Also wenn es jetzt große Tonsprünge gibt oder an besonders lauten Ton oder irgendwie laut, leise, wie kriegst du da am elegantesten die Kurve, oder von der Bruststimme in die Kopfstimme, wie schaffst du das, dass das möglichst unmerklich passiert? Das ist eigentlich so das Schwierige beim Singen.
Wie hast du das eigentlich zwischen den Shows immer gemacht? Du hast da zu Hause hart gearbeitet. Ich habe immer die Videos gesehen von Manuel. Ich dachte, Wahnsinn. Und jetzt erzählst du uns da, wie hart du da zu Hause trainiert hast. Du hast ja drei Kinder, oder?
Zwei.
Mhm. Und wann hast du trainiert?
Im Auto.
Im Auto?
Ich habe immer im Auto, also ich habe meine Playbacks alle auf dem Handy gehabt, und eben zu Hause konnte ich ja nicht so viel üben, weil wir auch viel zu Hause waren. Gerade vor der ersten Show waren ja alle permanent daheim, und ich bin entweder mit Kopfhörer spazieren gegangen oder habe mich ins Auto gesetzt und über die Freisprechanlage das Playback abgespielt und im Auto gesungen. Und es war auch bei den Shows dann, als die Shows natürlich immer knapper hintereinander waren, habe ich immer unmittelbar wenn ich ein schnelles Lied hatte, wo ich wusste, da muss es Choreografie geben, habe ich einfach immer gebeten, bitte ganz schnell irgendwie das Choreografie-Konzept oder ungefähr, was ich machen soll, weil ich brauche einfach immer 2-3 Tage, bis ich das mir merke. Ich kann nicht am Donnerstag die Choreografie kriegen und am Freitag die Show. Das ist mir zu schnell. Ich möchte ungefähr mir ein paar Tage vorher schon, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Also das war ja netterweise wirklich dann Mehmet, der mir immer 2 Tage vorher schon, bevor ich überhaupt da war, schon kleine Videos geschickt hat, was er sich vorstellt, dass ich mache oder wie die Choreografie ausschauen könnte. Und dann haben wir es gemeinsam noch einmal vielleicht adaptiert, aber so im Groben hat man schon einen Plan gehabt, was man machen wird.
Sag, wie ihr habt ja, was der Zuhörer nicht weiß, also ihr habt ja einen eigenen Chauffeur, jeder von euch hat einen eigenen Chauffeur gehabt, einen persönlichen Assistenten, der für dich alles checken soll, damit du ja in deinem Hotelzimmer bleibst und nicht auf die Straße gehst und aber dennoch versorgt bist und alles hast. Und wie hat sich das für dich dargestellt? War das wirklich alles so geheim oder wie war das so aus deiner Sicht?
Vor allem hatte ich eine Assistentin, die Hanna, die war da auch wirklich sehr dahinter. Also die war jetzt da sehr streng oft mit mir.
Die war natürlich auch eingeschworen von uns.
Ja, genau. Und also das geht ja wirklich von, kann ich bitte aufs Klo gehen, bis zu, kannst du mir was zum Essen holen oder einen Kaffee oder kann ich eine Zigarette rauchen oder... Also ganz, du musst ja wirklich alles mit ihr absprechen und sie macht es möglich. Also bist wirklich abhängig von ihr. Ne? Aber sie war wirklich super zuverlässig. Die hat alles, ich hätte ihr alles auftragen können. Weil sie immer, brauchst du noch irgendwas? Soll ich noch was? Brauchst du was aus dem Supermarkt? Soll ich was für dich einkaufen? Also die war wirklich sehr bemüht und hat versucht, mir alles zu ermöglichen, was möglich ist. Und ich weiß nur einmal, ich glaube, war das nach der ersten Show oder nach der zweiten Show bei einer Probe auf der Bühne. Also sie hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich ja nichts mache, was irgendwie gegen Vorschrift ist. Also nicht einmal aufs Klo gehen ohne die Maske und irgendwie auch ohne Schuhe. Das war Füße und so. Und mir ist das dann auch am Anfang, ist mir das so am Geist gegangen. Und ich weiß, dann war eine, und sie hat gesagt, vor allem, was für mich auch schwierig war bei einer Soundcheck oder auf der Bühne, ich darf nicht sprechen. Weil man darf meine Stimme nicht hören, die mit dem Mikrofon. Und jetzt ist halt, aber für mich war auch wirklich, das war für mich immer das Allerwesentlichste, die erste Probe auf der Bühne. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, finde ich. Weil da probierst du es zum ersten Mal mit Kopf, mit In-Ears und hörst dich selber über die Monitore und so. Und wenn dann irgendwas nicht passt, darfst du mal nicht reden. Und das hat mich, und ich weiß noch, habe ich sie einmal total angefahren, weil sie immer, du bist so laut, sei leise. Nein, hör auf zu sprechen.
Also die war sehr gründlich.
Und dann habe ich sie einmal wirklich so gepackt und gesagt, dann mach was. Oder ich habe sie total angefahren.
Also die Hanna war sehr gründlich. Die war sehr gründlich.
Ja, und dann habe ich gesagt, du, es tut mir leid, aber ich habe das nicht ausgehalten. Da hat mich das Licht so geblendet, ich habe nichts gesehen, ich habe gedacht, ich falle gleich runter von der Bühne und irgendwie keiner hat mich verstanden.
Ja, das war bei der zweiten Show, ich kann mich erinnern, das Licht, das dich geblendet hat.
Ja.
Das war ja eine sehr intensive Zeit und am gesamten Studiogelände oder überhaupt auch im Hotel, du konntest ja nichts von alleine machen.
Genau.
Überall hattest du einen persönlichen Fahrer, einen persönlichen PA, durftest nicht sprechen, nur über den PA. Das ist ja totaler Kontrollverlust eigentlich. Oder war das leicht, dich in unsere Hände zu begeben und einfach zu vertrauen?
Naja, also einerseits ist es natürlich ein Privileg, dass du sagst, ich bin ein Chauffeur, wenn ich dem jetzt sage, fahr mich jetzt da, weiß ich nicht wohin. Andererseits bist du wie im goldenen Käfig, gell? So ein bisschen.
Ja.
Es ist zwar für alles gesorgt, aber trotzdem, du bist nicht frei. Ja? Du kannst.
Und das wäre wahrscheinlich für eine Künstlerin gerade.
Ja, und das ist dieses Zweischneidige dran. Aber da ist ja, man weiß, okay, das ist jetzt für 6 Wochen so und man lässt sich auf dieses Spiel ein und dann geht's auch, ja.
Bei diesem Spiel hast du selbst auch mitgespielt, also hast du selbst auch ein paar Promis vielleicht erraten? Schon vorab?
Also ja.
Und zwar?
Schieß los.
Ich dachte mir dann bald einmal, dass der Yeti, es kann nur die Nadine Beiler sein, weil ich habe einmal die Nadine Beiler live gehört in Tirol. Und damals ist mir schon aufgefallen, die singt sensationell. Und ich kenne niemanden in Österreich, der so singen kann. Ich kenne schon viele gute Sängerinnen, auch Musical-Sängerinnen und auch Pop-Sängerinnen, aber so dieses Soulige kenne ich eigentlich nur bei ihr. Also es war die einzige, die mir eingefallen ist, die so singen kann. Und deswegen war ich da relativ schnell auf der richtigen Spur.
Und wer war die größte Überraschung für dich, als du jetzt heute alle gesehen hast?
Eigentlich, also die Simone hat mich schon überrascht. Da war ich muss sagen, ich bin aber draufgekommen, weil die Simone war einmal neben mir in der Garderobe und ich habe sie reden gehört.
Ah, schau, die und hat den Fehler gemacht, ja, den dir dein PA verboten hat.
Sie hat mit ihrem PA gesprochen und ich war in der Garderobe daneben, sozusagen in dem vorm Auftritt. Da hörst du dich natürlich manchmal.
Ah.
Und dann dachte ich, das muss, also die hat ja so eine tiefe, tiefe Sprechstimme und auch so ein bisschen einen eigenen Dialekt. Und da habe ich sie sofort erkannt. Aber vom Singen her hätte ich sie nicht erkannt.
Aber den Karpfen hast du auch erkannt?
Nein, habe ich auch nicht erkannt. Da dachte ich, das ist vielleicht der Matthias Strolz oder der Harry Brünst. Also das hätte jeder sein können. Da war ich wirklich völlig, auch James Cottrell wäre ich nicht drauf gekommen.
Wenn du schon den James ansprichst, ich dachte, den hast du ja gleich einmal in der ersten Folge abserviert mit Take Me to Church.
Ja.
Auch das habe ich mal mitgebracht.
Take me to church, I worship like the dark, that's the shrine of your eyes, I tell you my sins, and you can jump in your knife.
Die Anfänge der Geistergräfen.
Take me to church.
Wie hast du diesen allerersten Auftritt empfunden damals?
Naja, schon sehr aufregend. Ich habe dieses Lied geliebt. Ich kannte das Lied vor der Show nicht. Das war ein Lied, was der Manuel mir vorgeschlagen hat. Schuldig. Und das habe ich gehört und habe in der Sekunde gesagt, so, ja, sofort, das ist genial, das Lied. Warum kenne ich das nicht? Ich jetzt, wo ich es höre, denke ich mir, naja, ein bisschen weniger wäre auch gut genug gewesen. Also manchmal ein bisschen viel Druck habe ich drauf auf der Stimme. Also ich merke schon, da will ich sehr viel.
Ich glaube, das war aber auch so ein bisschen dein Markenzeichen. Vielleicht war das der Grund, dass die Elke dich gleich mal erraten hat.
Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Also, aber ich habe das Gefühl, manchmal ist auch weniger mehr. Also wenn ich jetzt genau bin, ich höre natürlich dann schon oft Sachen, wo ich mir denke, oder wenn man dann vielleicht ohne Maske singt, weil man singt ja irgendwie gegen die Maske an auch irgendwie, weil man muss ja über diese Maske drüber kommen. Mhm. Und dadurch glaube ich, ich höre da schon auch eine große Anstrengung oder eine große Intensität, dass ich das Gefühl habe, ich muss durch diese Maske durch und deswegen, wenn ich ohne Maske singen würde, würde ich vielleicht ein bisschen anders singen. Könnte sein.
Mhm. Also spielt sicher psychologisch eine Rolle.
Ja.
Sag, Nina, jetzt haben wir zwischen erster und zweiter Show eine relativ lange Pause einlegen müssen, Corona-bedingt. Wie hast du die Zeit dazwischen nutzen können? Wie war das für dich noch dazu? Lebst du ja in Tirol, war damals so ein unter Anführungszeichen Corona-Hotspot.
Ja.
Da war, glaube ich, die ersten Quarantänen damals in Tirol. Wie war das damals für dich?
Also im ersten Moment war ich enttäuscht, dass es nicht weitergeht und haben wir gedacht, jetzt habe ich mich schon so gefreut drauf und jetzt habe ich mich schon auf die Songs vorbereitet und gerade der zweite Song, den habe ich, das No Time to Die, das habe ich schon so gut drauf gehabt und das wollte ich unbedingt schon präsentieren oder
singen.
Hast
du noch mehr trainiert bei dir zu Hause oder im Auto oder wie war das damals
in
der Zeit?
Ja, das habe ich immer bei meinem Rundgang am Berg, habe da so meine Runde, wo ich immer gehe und da habe ich das immer geübt. Und ich habe aber in dem Moment, wo es geheißen hat, die Show fällt ins Wasser oder wir setzen aus, habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Also ich habe das alles immer gedacht, nein, ich investiere jetzt keine Sekunde, solange ich nicht weiß, dass wir es weitermachen.
Wie war das dann, als ich dich, ich glaube, ich habe dich auch gerade erreicht, wie du über den Berg gewandert bist.
Ja.
Und genau in dem Moment habe ich dir dann erzählt, hey, wir machen weiter. wie ging es dir da? Hast du schnell wieder zurückgefunden?
Dann war ich irgendwie, man merkt auch, man kriegt dann auch sofort irgendwie auch so einen Energieschub, gell? Ich war ein bisschen so in einer Lethargie dann auch irgendwann. Dann habe ich aber natürlich sofort wieder begonnen, die Lieder auszugraben und die Playbacks. Und ich war eigentlich recht gut vorbereitet. Ich habe bei einer Show wirklich spekuliert, dass ich meinen zweiten Song dass es zum zweiten Song nicht kommt, weil sonst wäre ich in Trouble gekommen.
Welche Show war das?
Das war die Show, wo ich It's a Man's World gesungen habe.
Ah ja.
Blödsinn. Das war die Sendung bevor It's a Man's World, weil da war It's a Man's World mein zweiter Song.
Das und war wenn doch Folge 2. Das muss doch Folge 2 gewesen sein.
Ich glaube 3 oder 4. Weil ich gewusst habe, wenn ich It's a Man's World schon in der jetzigen Show verbrate, muss ich für die nächste Show 2 Lieder vorbereiten. Und da konnte ich da von den beiden, die ich dann gehabt hätte, konnte ich das eine überhaupt nicht.
Ja.
Da habe ich keine Zeit gehabt mehr. Das wäre gewesen I'm Out of Love.
Ja, ja.
Was ein sehr, sehr schwieriges, anstrengendes Lied ist, wo man auch sich bewegen muss und Choreografie machen muss. Und ich habe einfach darauf spekuliert, darauf, dass ich diesen zweiten Song nicht... Es war Heart of Glass, glaube ich.
Ja, okay, ja.
Also es war die Show, wo ich Heart of Glass gesungen habe. Da wäre It's a Man's World mein zweiter Song gewesen. Zu dem kam es Gott sei Dank nicht. Und so konnte ich It's a Man's World in die nächste Show mitnehmen und musste nicht I'm Out of Love vorbereiten.
Eine Frage an euch beide. Wer hatte die geniale Idee für diesen Mashup Because Tonight? Das war ja...
Der Manuel.
Das war deine Idee, Manuel?
Wow. Ja, da muss ich zugeben, da bin ich einmal bis spät nachts noch gesessen und habe die Songs vorbereitet. Und wir haben ja nur ausgemacht Patti Smith, Because the Night.
Wir haben nur ausgemacht Because the Night, genau, Patti Smith.
Aber das war so eine tolle, das war mein persönlicher Favorit. Das,
wirklich?
Das war ihr. Hast du die vielleicht zufällig da?
Ich habe die natürlich
da. Wir wollen sie noch einmal hören. Das okay. War der Hammer.
Die hat voll Spaß gemacht.
Man spürt den, man hört den Spaß.
Und da auch jetzt, wie die Stimme im Raum fliegt, Wahnsinn.
Ist geil, echt, ja. Jetzt ist eine geile Nummer.
Tolle Nummer.
Ja, ja, da hat der Manuel gesagt, was ist, wollen wir das nicht komponieren mit der Nummer von, wie heißt sie, die diese Disco-Nummer draus gemacht hat. Und ich habe es mir angehört und ich habe gesagt, ja, gute Idee.
Ich muss jetzt sagen, jetzt in dem Moment stehe sogar ich auf der Leitung. Was war das? Das war doch dieser Superstar in den 80ern. Odi, sag's laut.
Cascada, genau.
Cascada.
Achso, das ist schon so alt?
Oh ja, tatsächlich, das war Cascada natürlich, das Mashup.
Aber ja, also das Original ist älter, ne? Das, ja.
Genau, ja.
Genau.
Aber du hattest auf alle Fälle ein unglaubliches musikalisches Spektrum. Das war wirklich, wirklich, wirklich toll in all diesen 6 Shows. Was nimmst du damit jetzt für die Zukunft? Wann gibt's die Österreich-Tournee? Wann kann ich in die Stadthalle gehen? Wann kann ich? Ja. Ich möchte in die Stadthalle jetzt endlich gehen, okay. Und Nina Boll auf der Bühne. Aber bitte im
und ein Autogramm von Patrick auch gleich.
Nein, ich bin ja on Tour sozusagen. Ich habe ja auch Konzerte laufend. Ich musste ja meine Konzerte von April, Mai, Juni verschieben, teilweise in den Herbst und teilweise schon ins nächste, also ein Jahr verschieben, weil das Problem war ja, dass viele Locations hatten keine Termine frei, weil der Herbst war schon belegt. Mhm. Das heißt, du konntest nicht so ohne weiteres deine Termine in den Herbst verschieben, weil da war schon wer. Also im Rabenhof waren genau noch 2 Termine frei und die habe ich bekommen. Aber viel mehr gibt's nicht. Und so, genau, so bin ich halt nach wie vor eben mein... Habe ich mich jetzt da von Graz bis Wien und dann habe ich Termine in Tulln und in Wels und überall. Also ich bin permanent irgendwo on Tour.
Das Gute daran ist, die Millionen Österreicher, die diese Show gesehen haben und dich singen.
Die können jetzt meine Konzerte stürmen.
Die werden das nie vergessen, die werden deine Konzerte jetzt stürmen. Es wird vielleicht jetzt dauern, dann Corona, aber.
Ja, aber weißt du, was ich mal überlegt habe, dass ich vielleicht einen Song übernehme ins Programm. Ja. Also zum Beispiel It's a Man's World.
Ah, ja. Oder Because the Night.
Ja, stimmt. Das ist lustig, dass du sagst, beide Lieder standen ursprünglich, als ich das Programm konzipiert hatte, auf meiner Liste.
Echt?
Wir haben sie dann.
Wirklich.
verworfen, weil man gesagt hat, na, das Programm kann denn Liebe Sünde sein, geht ein bisschen in eine andere, da geht's mehr um Sünde und so, und wir haben dann andere Lieder, für andere Lieder uns entschieden. Aber jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht nehme ich sie auf ins Programm.
Sag Nina, jetzt ist leider Gottes heute die Staffel The Mask Singer Austria zu Ende gegangen, die erste Staffel. Mhm. Rückblickend betrachtet, würdest du wieder mitmachen?
Ja.
Und warum?
Sicher. Weil es nur ja dann ein Genuss war. Es war für mich wirklich ein totaler, ein Geschenk war das, diese Sendung für mich. Und also abgesehen davon, dass es mir einen Spaß gemacht hat, habe ich musikalisch wieder was gelernt, gesanglich wieder was gelernt. Und und wie gesagt, möchte das wirklich auch für meine Shows, ich möchte das mitnehmen in meine Live-Auftritte. Es war eine totale, das wollte ich auch noch sagen, dass dadurch, dass das so geheim ist, musst du dich total auf dich konzentrieren und auch fokussieren auf das, was du machst. Also du hast ja keine Partner, mit denen du spielen kannst, oder dass du sagst, ja, da ist eine Band, mit der tust du irgendwie, da kannst du irgendwie interagieren, oder da also hast du Tänzer, die lenken von dir ab, sondern du bist wirklich nur fokussiert auf dich und die Stimme. Du musst dich nicht einmal um deine Mimik kümmern, weil die sieht keiner. Mhm. Also du kannst dich wirklich nur auf das reine Singen und Interpretieren konzentrieren, und das war für mich wirklich auch so etwas, so ein Geschenk, wo ich mir dachte, ich hatte immer irrsinnige Angst, live im Fernsehen zu singen. Das gibt's ja auch fast gar nicht mehr. Also es gibt, selbst wenn du auftrittst bei der Starnacht im Wörthersee oder irgendwo oder bei irgendwelchen Echo-Shows, der Großteil der Sänger singt voll Playback. Warum? Weil man es gar nicht mehr gewohnt ist, erstens zu hören, aber auch selber zu singen, weil du hörst, du bist an diesen perfekten Sound gewöhnt, den du aus dem Radio oder aus dem Podcast oder Internet kennst, und keiner will sich dann die Blöße geben und sagen, ne, da hört man aber, dass das live ist, und das ist wirklich, das fällt rein von der Qualität, fällt das dann einfach ab. Wenn du eine perfekt gemischte Aufnahme hast, kannst du das live eigentlich nie erreichen, dieselbe Qualität. Mhm. Aber wenn du da so einen Crashkurs machst, 6 Wochen, wo du dich wirklich nur darauf konzentrierst, dass du live singst und dass du schaust, dass kein Ton falsch ist, dann hast du da auch mehr Sicherheit. Also ich fürchte mich jetzt auch viel weniger davor, in einer Show einmal live zu singen.
Eigentlich war es ein bisschen ein Bootcamp.
Ja, total.
Bootcamp. Also du warst eine wahnsinnig tolle Bereicherung für uns. Lass uns noch zum Schluss einen kurzen und knackigen Wordrap machen.
Bitte okay.
Schnell und kurz antworten aus dem Bauch heraus. Wieso ist deiner Meinung nach The Mask Singer Austria die verrückteste und liebenswerteste Fernsehshow?
Also sie ist auf jeden Fall liebenswert, weil es mit so viel Liebe gemacht ist und weil jeder irgendwie auch gut aussteigt. Also auch einer, der nicht singen kann, wird so präsentiert, als könnte das. Oder ich weiß nicht, jeder profitiert. Und du kannst ja auch punkten mit anderen Dingen. Du kannst punkten einfach, weil du das Kostüm zum Leben erwächst oder weil du so lieb bist oder weil du so lustig bist. Jeder findet seine Schublade oder sein Kastel, wo er das draus machen kann, was er möchte. Und deswegen, es geht nicht darum zu sagen, na, der hat aber besser gesungen oder na, aber die ist aber schlanker oder die ist aber, darum geht's bei der Show nicht. Es geht wirklich nur um den Spaß und dass jeder was davon hat. Und das ist das Liebenswerte, finde ich. Und verrückt, ja, das habe ich schon ganz am Anfang erklärt, weil das einfach so absurd ist. Aber irgendwie denkst du dann, ja, warum eigentlich nicht?
Was ist für dich das Geniale an der Geistergräfin?
Es ist natürlich, dass man so viel in sie reinprojizieren kann. Dadurch, dass sie so ein maskenhaftes Gesicht hat, also sie hat ja kein Smiley irgendwie, oder sie schaut ja nicht wirklich sympathisch aus. Aber sie hat was irgendwie Ehrfurchteinflößendes und dadurch hat sie eine gewisse Faszination. Also man versucht immer, dieses Gesicht zu deuten und kann es aber nicht oder kann dann eben nur über die Stimme irgendwie ihr eine Farbe geben oder irgendwie sie zum Leben erwecken, aber der Kopf per se, auch diese Augen, sind ja eigentlich ein bisschen gruselig. Und da will man natürlich immer, da sucht man immer irgendwas Menschliches, aber findet es dann wahrscheinlich nicht. Oder findet es eben nur über die Stimme dann oder über den Gesang, kann man dann sagen, ah, sie kann auch sie kann auch traurig sein. Schau, wenn ich ein trauriges Lied gesungen habe, kann man ihr diese Farbe geben. Oder aber im Gesicht selber kannst du einfach nichts ablesen. Ja.
Was hat dir bei der Show die meiste Freude bereitet?
Ja, das habe ich eh schon gesagt. Das eigentlich so dieses mit der Siri auch an wirklich dich total fokussieren auf die Interpretation von dem Song. Also, dass du gar nicht dich beschäftigen musst, erstens, was ziehe ich an, wie sehe ich aus dabei, was habe ich für eine Frisur, wie schminke ich mich, was mache ich für ein Gesicht, das fällt alles weg. Weil du hast dieses Kostüm und dahinter kannst du dich verstecken. Du kannst dich nur konzentrieren auf deinen Gesang. Und das ist toll, weil das hat man sonst nie.
Welcher Song war dein Lieblingssong?
Schwer zu sagen, weil es waren wirklich einige dabei, die du jetzt auch schon vorgespielt hast. Irgendwie komischerweise am leichtesten von der Hand gegangen ist mir It's a Man's World. Aber ich kann wirklich nicht sagen. Es war No Time to Die, war auch etwas, wo ich mir gedacht habe, super. Es hat mir irrsinnig Freude bereitet, das zu singen. Oder Because the Night, ich könnte jetzt, oder Cry Me River, die waren alle so, dass ich sage, kann ich mich gar nicht entscheiden.
Letzte Frage, was wird dir am meisten an der Show fehlen? An The Masked Singer Austria? Mhm. Was wird dir fehlen, wenn du jetzt heute nach Hause gehst?
Ja. Ich weiß es nicht. Es ist eben auf der einen Seite so dieses Gefühl, dass man ein Geheimnis hat und irgendwie etwas weiß, was die anderen nicht wissen. Das ist irgendwie, das wird mir sicher abgehen, weil das ist jetzt vorbei. Auf der anderen Seite ist das auch eine große Erleichterung, dass das endlich aufhört, dieses Lügen und dieses und auch natürlich auch, dass man endlich auch Komplimente annehmen darf und nicht sagen muss, ich weiß nicht, wovon du redest oder das bin nicht ich oder was so. Aber abgehen ist der kreative Prozess. Das wird mir wahrscheinlich am meisten abgehen, weil das war das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ja, das muss ich mir jetzt woanders holen oder das muss ich wieder in meinem Programm finden oder da muss ich wieder selber was schreiben oder also so diese Auseinandersetzung mit einem Text. Ja, dass du sagst, was heißt diese Textzeile? Was will die sagen? Wie interpretiere ich das? Aber das ist ja. Das kann ich mir hoffentlich auch noch woanders holen. Muss ich mir woanders auch holen.
Ja, kaum zu glauben, dass die erste Staffel von The Masked Singer Austria schon wieder vorbei ist. Du wirst uns fehlen als Geistergräfin. Ich glaube, diese Bilder werden uns noch lange im Kopf herumspuken. Ja. Danke also für diese Einblicke in die schauderhafte Schönheit der Geister.
Ihr werdet es mir fehlen.
Danke, Nina, du hast uns wirklich alle im Herzen berührt. Also ich spreche wirklich im Namen des gesamten Teams, alle Leute, die in der Regie waren. Wenn du auf der Bühne warst, dann war das ganz ein Magic Moment. Danke dir vielmals, dass du mitgemacht hast und dich dann noch überreden hast lassen. Und danke euch allen fürs Zuhören. Mehr Einblicke in das Leben hinter der Maske unserer Promis gibt es in wenigen Tagen auf Puls 4 um 20.15 Uhr in die Geheimnisse von The Masked Singer Austria. Und natürlich in unserem Podcast. Wir hören uns.